Müssen alle, die Christen werden, erst Juden werden? Wenn man fragt, welchen Stellenwert haben Mann und Frau? Die große Gemeinsamkeit zwischen all drei genannten Religionen, zwischen Christentum, Judentum und Islam, zu beten, hat so viele Bedeutungen eigentlich, wie Christen im Christentum beten. Ich glaube, das kann ich sehr unterschiedlich ausgestalten. Es gibt aus vielen Gründen Krieg, nicht unbedingt in erster Linie aus Glaubensüberzeugungen. Hauptstadt des Römischen Reiches mit weltlicher Macht gut ausgestattet war. Andererseits.
Coexist. Eine Produktion von Alexander Knöller. Coexist soll eine Möglichkeit sein, Religionen etwas besser kennenzulernen und zu verstehen. Es beansprucht weder Vollständigkeit aller Religionen, noch ein allumfassendes Abbild einer speziellen Religion zu sein. Coexist soll vielmehr als eine Tür oder ein Fenster verstanden werden, welches man aufmacht und hindurchschaut, um zu erkennen, dass es auf der anderen Seite etwas gibt, von dem man noch nichts wusste. Es geht weniger um Politik als um ein grobes Verständnis von verschiedenen Glaubensrichtungen. Die Sendereihe ruft zum Dialog auf und soll zu Gemeinsamkeit, Verständnis und Toleranz ermutigen. Auf das in der Zukunft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Wir leben in einer Welt, die bunt, facettenreich und groß genug ist für alle Menschen, Völker und Religionen. Heute? Das Christentum. Zwischen dem Judentum und dem Islam ist das Christentum das verbindende Glied. Als eine der drei abrahamitischen Religionen ist es mit über 2 Milliarden Anhängern die größte Glaubensrichtung der Welt. Heutzutage kann man weitestgehend von einer friedlichen Religion sprechen. Doch sah das nicht immer so aus. Zu Zeiten der Kreuzzüge zogen tausende Krieger, Kämpfer und Abenteurer in den heute als Nahen und Mittleren Osten bekannten Raum, um ihre Religion zu verteidigen. Es folgten Christianisierungen quer über den Globus, welche nicht selten mit dem Schwert vollzogen wurden. Später kam es zu Konfessionskriegen innerhalb des Christentums. Katholiken kämpften gegen Protestanten. Heute findet sich das Christentum in weiten Teilen Europas, Eurasiens, Nord- und Südamerikas sowie in großen Teilen Afrikas wieder. Die Berufung auf gleiche Wertvorstellungen innerhalb verschiedener Glaubensgemeinden führt zu einem länderübergreifenden Zugehörigkeitsgefühl. Doch, welche Werte sind das? Um das herauszufinden, traf ich mich mit der Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Dr. Claudia Lücking-Michel, und sprach mit ihr über Jesus Christus, die Bibel und Toleranz im Christentum. Zuerst wollte ich erfahren, was das Christentum ist und wie man es definieren würde. Wir sprachen über den Ursprungsort Palästina und über das Judentum. Darüber, wie das Christentum aus diesem erwachsen ist, was es bedeutet, ein Christ zu sein und wie die Dreifaltigkeit zu verstehen ist.
Auf die Frage, was ist das Christentum, ist natürlich schwer mit wenigen Sätzen zu antworten. Ich versuch's mal und sage, das Christentum ist die Religion all derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Jenen jungen Juden, der nach unserer Zeitrechnung um das Jahr 0 herum in heutigen Palästina geboren wurde und mit seinem Leben, seiner Lehre vom Reich Gottes und dann vor allen Dingen mit seinem brutalen Tod am Kreuz und seiner Auferstehung nicht nur einen großen Kreis an Jünger um sich geschart hat, sondern dann auch dazu geführt hat, dass die christlichen Kirchen entstanden und jetzt alle zusammen, alle die, die an Jesus Christus als Gottes Sohn glauben, die machen das Christentum aus. Und das Christentum kommt örtlich oder weltregional gesehen aus dem Gebiet, was wir heute Palästina nennen. Und ist nicht zu verstehen, wenn man nicht sieht, dass es als Voraussetzung eine lebendige, sehr differenziert gelebte jüdische Mitwelt, Umwelt voraussetzt und jüdische Tradition. Jesus selbst war Jude, seine ersten Anhänger waren alles Juden. Und man kann das Christentum überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass sie aus dieser jüdischen Tradition kommen. Und man kann es wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn einem nicht klar ist, dass aus welcher Weltreligion es kommt, aus Palästina und dem heutigen Israel. Das Ganze ist dann ebenso natürlich zeitlich fest verknüpft in einer Region, die damals römische Provinz war, mit den Eroberungsgeschichten im Hintergrund, mit den Hoffnungen auf Befreiung, mit dem Ort Jerusalem als heilige Stadt für die Juden von größter Bedeutung, weil dort der zentrale Tempel ist. Und für Christen dies immer sozusagen, oder für die frühen Christen, dies auch Bezugspunkt war. Bis hin zu der Frage, müssen alle, die Christen werden, erst Juden werden, um dann von da aus sozusagen zu sagen, wir sind eine christliche Sekte oder christliche Abspaltung, oder kann man direkt sich zum Christentum bekehren? Das war eine der ersten großen theologischen Streitfragen. Und die Entscheidung fiel auf dem Apostelkonzil 70 nach Christus in Jerusalem. Und die Entscheidung war, nein, wir sind ganz eine eigenständige Religion. Man kann sich zum Christentum bekehren, auch wenn man kein Jude ist. Das war der große sozusagen auch Turnaround im eigenen Selbstverständlich. Damit war nämlich klar, wir sind nicht nur eine reformierte jüdische Gruppe, sondern wir sind ganz was Eigenes. Und ein Christ ist jemand, der an Jesus Christus als den Sohn Gottes und den auferstandenen Christus glaubt. Und die Frage nach der Dreifaltigkeit ist sicherlich eine der schwierigsten theologischen Fragen. Und drückt aus, dass wir einerseits als Christen an den einen Gott glauben. Wir sind eine monotheistische Religion. Anders als manche Unterstellung und auch Anfeindung, die sagt, ihr seid ja Tritheisten, ihr glaubt an drei Götter. Von Gott, dem Vater, wissen wir über Jesus Christus, seinem Sohn. Das ist der Teil Gottes, der Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist, von Gott verkündet hat. Und der dritte Anteil ist für viele das Schwierigste zu verstehen, wenn wir sagen, Gott, dem Heiligen Geist, die Kraft, die Ruach oder die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, all das zusammen ausgedrückt ist der Heilige Geist. Das sind jetzt nicht drei Personen, nee, umgekehrt, man muss sagen, das sind drei Personen theologisch in einer Göttlichkeit, ganz schwierig zu erklären. Für mich ist es der Ausdruck dessen, dass Gott, der Allumfassende, um wirklich für uns erreichbar, verstehbar und ansprechbar sein zu können, sich ausdrücken muss in verschiedenen Formen. Und wir damit deutlich machen, das ist kein monolithischer Block, sondern es ist Beziehung. Es ist gelebte Liebe und Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn man fragt, welchen Stellenwert haben Mann und Frau, wird man immer als erstes an die Schöpfungsgeschichte verweisen. Genesis, der Text des ersten Buches des Alten Testamentes, in dem es heißt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, als Abbild Gottes schuf er sie. Und damit deutlich wird, beide Ausgestaltungen des Menschen, sowohl als Mann als auch Frau, sind beidermaßen Abbild Gottes mit gleicher Würde und gleichen Rechten ausgestattet.
Anschließend sprachen wir über die 12 Apostel und wer oder was sie waren. Ich wollte zudem wissen, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es zwischen den Juden, Christen und Muslimen gibt. Wo entwickelten sich die Religionen unterschiedlich voneinander? Zudem gingen wir ein wenig auf den Papst ein und welche Rolle er im Christentum spielt.
Apostel sind im engeren Sinne die ersten Nachfolger Jesu, die schon zu seinen Lebzeiten mit ihm unterwegs waren. Wenn wir dann in der Bibel lesen, dass es 12 waren, 12 Männer und deren Namen überliefert sind, dann wird schon gleich deutlich, das ist wahrscheinlich weniger eine historische Ansage, dass wir wirklich 12 und die konkreten 12 Männer da hatten, sondern eine theologische Aussage. Das orientiert sich natürlich an den 12 Stämmen Israels und zeigt damit den Anspruch, dass in der Nachfolge Jesu Christi, in der jungen Kirche, die sich da entwickelt, was Neues entsteht, was mindestens so wichtig ist wie die 12 Stämme Israels für die Juden. Das heißt, de facto haben wir wahrscheinlich viel mehr Jüngerinnen und Jünger gehabt, nicht nur 12 Apostel, aber diese 12 sind halt, das ist ein besonderer Ehrentitel und sind die ersten und die wichtigsten Nachfolger Jesu. Und die große Gemeinsamkeit zwischen all drei genannten Religionen, zwischen Christentum, Judentum und Islam, ist die gemeinsame Berufung auf den Stammvater Abraham. Die drei abrahamitischen Religionen, sagen wir deshalb auch. Und tatsächlich ist es ja so, dass es weite Strecken der Tradition und auch der Heiligen Schriften die Religionen gemeinsam tragen. Da gibt es die Berichte und Erzählungen des Alten Testaments, angefangen mit dem Stammvater Abraham und auch von dem, ich habe es ja an anderer Stelle schon deutlich gemacht, das Christentum alles übernimmt und seine eigene Tradition hinzufügt. Und dann kommt nochmal 600 Jahre später der Islam, der natürlich etwas vorfindet, nämlich die jüdischen Texte und die christlichen Texte und Religionen, und seinerseits da anknüpft und auch ganz viel davon übernimmt. Und dann wir im Koran nicht nur Abraham und viele andere biblische Figuren wiederfinden, sondern auch Jesus als Prophet, einer der wichtigen Propheten in der Tradition des Islam ist. So viel vielleicht zu der religiösen Tradition und zu den Schriften. Ansonsten kann man, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten finden. Monotheistische Religionen sind alle drei. Alle drei kommen aus einer bestimmten Weltregion. Und man merkt es, glaube ich, allen Regionen auch an, dass sie aus dem Bereich kommen, den wir heute Nahosten nennen, arabische Halbinseln, dass sie im Blick auf die Menschheitsgeschichte ja schon viele Jahrhunderte auseinanderliegen in ihrer Entstehung, aber doch auch sozusagen aufs Ganze betrachtet in einem ganz engen Zeitraum sind, also nicht nur regional sehr eng beieinander, sondern auch zeitlich sehr eng beieinander. In der konkreten Ausgestaltung, klar, finden wir vieles, wo man sagen kann, das beschäftigt alle drei Religionen, die Aufgabe, gut zu dem Nächsten zu sein und zu Mitmenschen prägt alle drei Religionen. Das Gottesverständnis ist sehr unterschiedlich. Auch die Frage, wie offenbart sich Gott seinem Volk, seinen Gläubigen, ist sehr unterschiedlich. Und natürlich dann die konkrete geschichtliche Umsetzung, also was bei den Juden dann die Gemeinschaft der Juden untereinander ist, da gibt es bestimmte Strukturmuster und Traditionen, aber es gibt keine Kirche, es gibt keine Gesamtorganisation, keine Zentralstelle. Bei den Christen ist das viel organisierter, zentralisierter. Es gibt nicht nur den Papst, aber es gibt mit dem Papst eine zentrale Figur und einen großen Teil der Christen, die sagen, wir sind römisch-katholische Christen, und es gibt andere große Kirchen, die einfach viel bündeln. Und dann im Islam gibt es verschiedene Richtungen auch und überhaupt keine gemeinsame Organisationsform. Es gibt nicht den einen Lehrer oder das eine Religionsüberhaupt, was im Jahr 2017 für alle Muslime reden könnte. Und der Papst ist innerhalb der katholischen Kirche das Oberhaupt der Kirche. Er ist der Bischof von Rom, zeigt, dass er ursprünglich ein Bischof im Kreis von vielen Bischöfen war. Denn es gab dann den Bischof in Jerusalem, den Bischof in Konstantinopel, den Bischof in Alexandria und später natürlich viele weitere Bischöfe. Der Bischof in Rom hatte einen besonderen Ehrentitel, einen besonderen, auch nochmal machtvollen Bischofssitz innerhalb der katholischen Kirche. Das hatte einerseits seine Grundlage darin, dass Rom natürlich auch als Sitz, Hauptstadt des Römischen Reiches mit weltlicher Macht gut ausgestattet war. Andererseits liegt ein Ursprung darin, dass die Überzeugung sagt, die Tradition, dass Petrus hier begraben worden ist und der Bischof von Rom sich sozusagen in die Tradition des Petruses stellen konnte. Und so ist er jetzt für die römisch-katholische Kirche das Oberhaupt der Kirche und als Bischof von Rom für uns von besonderer Bedeutung.
Welchen Stellenwert hat Jerusalem als heilige Stätte für Christen? Und was gibt es für heilige Schriften? Wir sprachen über die christliche Bibel und die 10 Gebote als ethischen Kodex. Außerdem wollte ich wissen, was es bedeutet zu beten und wie die Verbindung zu Gott im Christentum verstanden wird.
Für die frühen Christen war Jerusalem wichtig, weil sie ganz aus ihrem jüdischen Verständnis kamen. Für sie war auch der Tempel der Ort, wo man hinging, jedes Jahr zum Pesachfest hinpilgerte, wo man seine Opfer darbrachte, wo man überzeugt war, hier ist die Schechina, also die Allgegenwart Gottes in besonderer Weise zu verorten. Dann, indem sich Christen aber auch von ihrer jüdischen Tradition nochmal sozusagen absetzen und eine eigene Geschichte entwickelten, wurde Jerusalem deutlich wichtig, weil Christen sagen, das ist der Ort, wo Christus, oder Jesus muss man eigentlich sagen, denn das ist der Name für den irdischen Menschen, Jesus die Passion erlitten hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Aber klar, wir haben die heiligen Stätten dort, wir haben die Via Dolorosa und die Grabeskirche. Im Wesentlichen würde ich aber sagen, ist das Christentum eine ortlose Religion. Es gibt heilige Stätten, man feiert die auch, man hält die in Ehren, aber man kann Christ sein, ohne jemals in seinem Leben in Jerusalem gewesen zu sein und muss da nicht hinpilgern und muss diesen Ort auch in seinem eigenen Leben und in seiner Glaubensbiografie gar nicht besonders gewichten. Und im Christentum gibt es eine große heilige Schrift, die Bibel, die aber eine andere Rolle spielt als der Koran für den Islam. Aber ich antworte mal für uns. Unsere heilige Schrift ist die Bibel, die aus verschiedenen Teilen besteht. Der erste Teil, das sogenannte Alte Testament, oder ich würde lieber sagen das Erste Testament, bezieht ganz viele Schriften ein, die auch das Judentum als Bibel, als ihre heilige Schrift bis heute verehrt und studiert. Und dann kommt ein zweiter Teil dazu, das sogenannte Neue Testament, beginnt mit den Evangelien, die eigentlich vor allen Dingen Leben und Wirken Jesu auf Erden beschreiben, aber dann auch theologisch interpretieren. Dazu kommen weitere theologische Schriften und Briefe und alle zusammen machen das Neue Testament aus. Altes Testament und Neues Testament zusammen, die christliche Bibel und damit die Heilige Schrift, die wir im Christentum haben. Zu beten hat so viele Bedeutungen eigentlich, wie Christen im Christentum beten. Ich glaube, das kann ich sehr unterschiedlich ausgestalten. Für mich, antworte ich mal, was es für mich bedeutet, ist es im ersten Schritt tatsächlich auch Meditation, Besinnung, Konzentration auf das Wesentliche. Und dann im zweiten, und das ist mir mindestens ebenso wichtig, auch der Versuch, mich Gott in der Vorstellung auch Gott einer Person zuzuwenden, das kann ein schweigendes Stehen vor Gott sein oder Sitzen oder wie ich auch immer ich meditiere. Das kann ein sprachloses Dasein. Aber es heißt, ich nehme mich raus aus meinem Alltag, aus meiner Geschäftigkeit, aus meiner Arbeit und versuche einen Moment sozusagen des Daseins vor Gott für mich zu gestalten. Vielleicht ganz unaufwendig, indem ich irgendwie ein Stoßgebet oder eine kurze Minute der Ruhe habe. Vielleicht auch, indem ich aufwendigere Formen des Gebets für mich vollziehe. meditativ, mit vielen Worten oder ohne Worte. Es gibt im Blick auf Gebete mit Worten vieles, was die Tradition uns anbietet und sagt, vielleicht ist ja euer Suchen nach Gott, euer Ringen um Antworten, euer Lob, eure Klage, eure Wut am besten ausgedrückt in diesen Texten, die schon Generationen vor euch gebetet haben. Und so gibt es einen ganz reichen Schatz auch an Gebetstexten. Vater Unser ist das Standard und das Hauptgebet, aber auch sehr gepflegt und sehr wichtig in der Kirche zum Beispiel das Gebet der Psalmen. Das ist für viele auf den ersten Blick sehr verkopft und sehr fremd und so komische Texte. Und wenn man sich darauf einlässt, merkt man, wie viel Lebenserfahrung, wie viel Lebenssituationen da in wunderbar poetischer Weise zum Ausdruck gebracht werden. Und ich mich darauf einlasse, indem ich diese Texte übernehme, für mich auch bete. Und manchmal habe ich vielleicht den Eindruck, das passt gar nicht, die loben Gott und ich habe eigentlich sozusagen die Wut oder die Verzweiflung, die mich bestimmt. Und manchmal erlebe ich, das ist genau der Ausdruck meines Lebensgefühls und ich bin froh, diese Worte dann auch zur Verfügung zu haben. Die 10 Gebote sind eine jüdische Tradition. Der Dekalog nach jüdischem Verständnis bekommt Mose sie im Sinai von Gott selbst überreicht, auf Steintafeln gehauen. Wenn man schaut, was da steht, dann sind diese 10 Gebote ein ethischer Kodex, den es in dieser oder ähnlicher Form an vielen Stellen in verschiedenen Religionen gibt, die eigentlich Grundüberzeugungen für des menschlichen Zusammenlebens formulieren. Christen haben diese 10 Gebote übernommen, wie sie ja überhaupt alle Texte des Alten Testaments in ihre eigene Tradition übernommen haben. Sie werden aber nicht nochmal ausdrücklich bestätigt oder neu formuliert im Neuen Testament.
Dies sind die heiligen 10 Gebote von Martin Luther. Dies sind die heiligen 10 Gebote, die uns gab unser Herr Gott, durch Mose seinen Diener treu, hoch auf dem Berg Sinai. Ich bin allein dein Gott, der Herr, kein Götter sollst du haben mehr, du sollst mir ganz vertrauen, dich von Herzensgrund lieben mich. Du sollst nicht brauchen zu unehren den Namen Gottes, deinen Herrn. Du sollst nicht preisen, recht noch gut, ohn was Gott selbst redt und tut. Du sollst heilgen den 7. Tag, dass du und dein Haus ruhen mag. Du sollst von deinem Tun lassen ab, dass Gott sein Werk in dir hab. Du sollst ehren und gehorsam sein dem Vater und der Mutter dein, und wo dein Hand ihn dienen kann, so wirst du langes Leben haben. Du sollst nicht töten, zorniglich, nicht hassen, noch selbst rächen dich, Geduld haben und sanften Mut und auch dem Feind tun das Gut. Dein Ehe sollst du bewahren rein, dass auch dein Herz kein andern mein und halten keusch das Leben dein mit Zucht und Mäßigkeiten fein. Du sollst nicht stehlen Geld noch Gut, nicht wuchern jemands Schweiß und Blut. Du sollst auftun dein milde Hand den Armen in deinem Land. Du sollst kein falscher Zeuge sein, nicht lügen auf den Nächsten dein, sein Unschuld sollst auch retten du und seine Schand decken zu. Du sollst deins Nächsten Weib und Haus begehren nicht, noch etwas draus du, sollst ihm wünschen alles gut, wie dir dein Herz selber tut. All die Gebot uns geben sind, dass du dein Sünd, o Menschenkind, erkennen sollst und lernen wohl, wie man vor Gott leben soll. Das helf uns der Herr Jesus Christ, der unser Mittler worden ist. Es ist mit unserem Tun verloren, verdienen doch eitel Zorn.
Nach dem Thema Gott sprachen wir nun über die verschiedenen Strömungen im Christentum. Wie sind diese entstanden und wie sind sie zu verstehen? Mich interessierte die Einzigartigkeit des Christentums und wie dieses zum Tod steht.
Die erste Frage ist, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen christlichen Strömungen? Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, wenn sich so eine Glaubensüberzeugung durch die Zeit fortentwickelt und auch in neue Regionen kommt und mit neuen Kulturen, Philosophien, konfrontiert wird, müssen jeweils neue Antworten gefunden werden auf Grundfragen, die ersten Christen in Jerusalem sich noch alle gar nicht gestellt haben. Und so erleben wir mit den großen Fortentwicklungen der Konfrontation zum Beispiel mit der griechischen Philosophie, der Begegnung mit den Überzeugungen im Römischen Reich, jeweils, dass Christen für sich Fragen formulieren müssen. Wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Wie kann man das angesichts einer griechischen Philosophie vielleicht Griechen erklären mit deren Worten? Jetzt sind schon 300 Jahre um und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Wie verstehe ich das denn mit seiner Ansage, er kommt wieder am jüngsten Tag? Wann soll denn das sein? Und jeweils hat man um Antworten gerungen, hat Mehrheitsformulierungen gefunden, die großen Konzilien dann auch so formuliert haben. Und jedes Mal gab es Leute, die gesagt haben, nee, das kann ich mir aber so nicht vorstellen, die sich abgespalten haben. Vieles davon ist in die sozusagen Vergessenheit geraten, das wissen wir gar nicht mehr. Große Abspaltungen haben wir dann aber wahrgenommen oder finden wir bis heute wieder. Dazu kommen regionale und Machtfaktoren. In der Aufzählung der Gruppierung, die Sie am Anfang genannt haben, fehlt komplett die Ostkirche. Die erste große, richtig große Spaltung hatten wir um 1000, als die Ostkirche und die Westkirche sich voneinander getrennt haben. Die ganzen orthodoxen Kirchen waren dann auf einem anderen Weg als die westlichen Kirchen, die Lateiner. Was im Bereich der Orthodoxie es mittlerweile an Unterkirchen und Gruppierungen gibt, können wir Westler kaum aufzählen. Was es im Westen weitergegeben hat, haben wir besser im Blick. Da fokussiert sich dann ganz viel um das lateinische Patriarchat, also den Papst in Rom. Den Patriarchen in Konstantinopel haben wir nicht mehr sozusagen so im Blick. Im Westen dann die nächste riesengroße Spaltung, die Reformation. In diesem Jahr begehen wir 500 Jahre Reformation, das große Gedenken. Sicherlich dann hier im Westen die nächstgrößere Abspaltung und seitdem einerseits die katholische, andererseits die evangelische Kirche. Evangelischerseits dann viele, viele weitere Untergruppierungen, bis auf Landeskirche-Ebene runter. Und katholischerseits schon einen starken Zusammenhalt durch diese eine Figur des Papstes. Aber auch da gibt es natürlich Untergruppierungen und verschiedene Richtungen und gar nicht nur die eine große Kirche. Und für mich macht das Christentum einzigartig natürlich der Bezug und die Bedeutung, die Jesus Christus für uns Christen hat. Das gibt es so in keiner anderen Religion. Für mich macht das Christentum bedeutsam die starke Orientierung an der Nächstenliebe. Wenn ich die Kernbotschaft Jesu Christi auf den Punkt bringen sollte, denn die, dass er gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und das zum Maßstab gelingenden Lebens macht. Und als Christ zu leben, bedeutet das Geschenk Gottes anzunehmen, ins Leben gerufen zu sein und von ihm die Zusage zu haben, dass wir geliebt und befreit sind. Und trotz aller Schwierigkeiten und Unbill, die auch zum menschlichen Leben gehört, und das ist vor allen Dingen die Endlichkeit, zu wissen, wir sind gewollt, gewünscht, geliebt und es wird nach unserem Tod in irgendeiner Form für uns weitergehen, sodass wir die Tage, die wir hier auf Erden haben, in aller inneren Freiheit gestalten können und uns dem widmen können, was Gott uns als Aufgabe und Auftrag gibt. Wir müssen nicht nur immer auf uns selber achten und gucken, dass wir nicht zu kurz können, sondern wir können sagen, wir können abgeben und für andere da sein. Denn und sozusagen das Maß unserer Zeit geht über den Tod hinaus. Zu sterben bedeutet sicherlich zuerst, dass die irdische Wirklichkeit zu Ende geht. Ganz physisch der Körper aufhört zu funktionieren, das Herz schlägt nicht mehr oder was alles an medizinischen Phänomenen dann dazugehören. Aber als Christ bin ich überzeugt, dass ich mich nicht sozusagen auf meine Körperlichkeit beschränke, dass ich mehr bin als das, was jetzt hier physisch meinen Körper ausmacht und dass mein Geist und meine Seele und das, was mein eigentliches Ich ausmacht, über den Tod hinaus irgendwie weiter existiert.
Zum Ende sprachen wir über die Toleranz im Christentum. Wir thematisierten die Konfessionskriege und sprachen darüber, warum es gewaltsame Konflikte überhaupt gibt.
Ich denke, wir wissen alle mit einem Blick auf die Geschichte, dass es Phasen gab, wo Christen alles andere als tolerant waren, wo sie brutalst gegen Anhänger anderer Religionen, aber auch gegen Anhänger anderer christlichen Konfessionen vorgegangen sind. Ich selbst gehöre ja zur katholischen Kirche und kann sagen, dass mit dem großen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit dem sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil, wir Riesenschritte gemacht haben hin auf tolerante und auch aus meiner Sicht offenen Umgang mit anderen Konfessionen, aber auch mit anderen Religionen. Das jetzt zu übersetzen und zu übertragen in unsere Wirklichkeit, da arbeiten wir immer noch dran, aber wir haben eine wunderbare Grundlage und wir tun gut daran, als Katholiken darauf immer wieder zu verweisen und uns daran zu erinnern. Für mich ist das einerseits ganz natürlich, dass durch die Zeit und durch die Weltgegenden neue Fragen auf das Christentum zukommen, denen man sich dann unterschiedlich stellt. Schwierig wird es immer dann, wenn man unversöhnlich gegeneinander steht, um nicht zu sagen, die großen Konfessionskriege waren fürchterliche Phänomene, wo Christen dann nicht nur miteinander gerungen haben, was ist die wahre Lehre, sondern mit dem Schwert aufeinander losgegangen sind und im Dreißigjährigen Krieg ein Massaker angerichtet haben. Das ist ein Verrat an der Lehre Christi, macht jeden von vornherein unglaubwürdig. Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass Christen wieder zusammenfinden und sagen, wir sind vereint in Vielfalt. Wir wollen nicht die Einheitskirche, die nur noch so und so aussieht. Wir erleben diese Vielfalt als Reichtum, als Bereicherung und gemeinsam sind wir Kirche Christi. Und das Christentum hat lange das Selbstverständnis gehabt, dass allein als Christ man wirklich erfüllt leben kann und dass es Auftrag der Christen ist, alle Welt zu missionieren. Das hat eine positive Seite. Man kann ja sagen, missionieren heißt, von der frohen Botschaft Jesu Christi berichten und alle teilhaben zu lassen. Es hat aber auch eine durchaus schwierige Seite, nämlich zu sagen, wir wollen euch jetzt alle zwangsbeglücken. Nur als Christ kann man weiterleben und deswegen durchaus auch ja mit rabiaten Methoden andere Menschen getauft wurden. Mit dem Zweiten Vatikanum, diesem wichtigen Konzil in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat das Christentum es geschafft, wirklich eine grundsätzliche andere Haltung auch und gerade zu anderen Religionen einzunehmen. Hier wurde nämlich dann deutlich zu sagen, ja, es ist natürlich wichtig, die frohe Botschaft zu verkünden. Wir haben etwas weiter zu erzählen, von dem wir möchten, dass auch anderes erfahren. Aber wir können auch zugestehen, dass jeder in seiner Religion auf dem Weg ist zu Gott und auf seine Art versucht, Gott zu finden. Wenn Gott das zulässt, Menschen so schafft und sie in diese Kontexte stellt, dann ist das ein Wert an sich, den wir schätzen und würdigen wollen. Und wir suchen jetzt das Gespräch, den Dialog, die Auseinandersetzung über theologische Fragen, über Grundüberzeugungen, aber nicht mit der Botschaft, außerhalb des Christentums ist kein Heil und alle müssen jetzt so schnell wie möglich getauft werden, sondern mit einer echten Wertschätzung und Würdigung dessen, was andere Menschen glauben, wovon sie überzeugt sind, wie sie versuchen, zu Gott zu kommen. Und es gibt aus vielen Gründen Krieg, nicht unbedingt in erster Linie aus Glaubensüberzeugungen. Ich glaube, an vielen Stellen werden unterschiedliche Religionsvorstellungen und Zugehörigkeiten eher als sekundärer Grund rangenommen, um Macht, Gehabe und Einfluss, Wünsche und kulturelle und sonstige Streitigkeiten zu überdenken. Aus religiösen Gründen gibt es keinen Grund, Krieg zu führen. Im Gegenteil, wer wirklich in seiner Religion verhaftet ist, und ich weiß keine Religion, die das anders sehen würde, der müsste sagen, aus Liebe zu den Menschen unserer Welt versuche ich, jede kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden.
Abschließend. Christen sind all diejenigen, die an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben. Dieser wurde als Jude um die Zeit Null herum im heutigen Palästina geboren und starb gemäß dem christlichen Glauben für die Menschheit am Kreuz. Beim Christentum handelt es sich um eine monotheistische Religion. Zwischen den drei Religionen Judentum, Christentum und Islam gibt es viele Gemeinsamkeiten. Eine der wichtigsten ist die Berufung auf den Stammvater Abraham. Im Vergleich zu anderen Religionen gibt es im Christentum den Papst, welcher die zentrale Figur in der katholischen Kirche darstellt. Jesus ist der weltliche Name Christus. Die Bibel kann als Heilige Schrift verstanden werden, wobei diese geteilt ist in Altes bzw. Erstes Testament und Neues bzw. Zweites Testament. Die erste große Spaltung innerhalb der Kirche fand nicht erst 1517 durch Luther statt, sondern bereits um 1000 herum, wobei sich die Ostkirche von der Westkirche löste. Das Christentum ist mit über 2 Milliarden Anhängern die größte Religionsgemeinde der Welt. Wir leben in einer Welt, die sich großen Herausforderungen gegenübersieht. Die Verschmutzung von Land und Meer, das Absterben der Natur, von Gier und Macht getriebene Konflikte. Begreifen wir also endlich, dass nur die Menschheit gemeinsam überleben kann. Nicht trennend, sondern verbindend durch den Glauben. Jeder für sich. Gegenseitige Akzeptanz und Respekt. Gemeinsam verbunden durch das Wissen, Teil eines Ganzen zu sein. Einer Erde. Einer Menschheit. Einer Familie. Koexistenz.